Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus der wunderschönen, aus der prächtigen, geschichtsträchtigen und inspirierenden Hansestadt Hamburg, die deutsche Hanse, dieses zivilisatorische Urprodukt, diese Verwirklichung des Freihandels nach deutscher Art, etwas vom Faszinierendsten in der europäischen Geschichte. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen, horizonterweiternden und heute in die Unendlichkeiten des Ozeans hinausblickenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 14.12.2023. Gestern ist die Welt phasenweise etwas aus den Fugen geraten. Große Probleme beim Abflug aus München. Ich durfte einen Vortrag halten am Vorabend. Wir haben darüber gesprochen. Abflug von München aus Hamburg. Gerüchte waberten durch die Abflughalle, durch das Terminal. Der Flug werde allenfalls gecancelt. Wir wurden dann ins Flugzeug geführt und plötzlich hieß es, man kann nicht starten. Der Flughafen Hamburg ist gesperrt, weil sich Klimakleber auf die Piste geklebt hätten und da sei alles verriegelt. Wir haben gefragt, um Himmels Willen, was ist in Deutschland los? Ich meine, wir werden ja durchleuchtet, geröntgt, gefilzt. Bei der Sicherheitskontrolle kann man denn in Hamburg einfach als Klimakleber auf die Pisten marschieren und sich dort ankleben, womöglich mit schweizerischen Klebstoffprodukten. Großartig für unsere Exportindustrie, aber natürlich sehr klebefähig und kaum zu beseitigen. Und tatsächlich, wir mussten dann sehr, sehr lange warten, bis das weiterging. Man sprach im Flieger von höherer Gewalt, so als ob diese Klimakleber Abgesandte des Himmels wären. Also so weit ist es hoffentlich noch nicht. Also bedenklich, wie hier die Sicherheitsmaßnahmen am Hamburger Flughafen offensichtlich völlig außer Kontrolle geraten waren. Eben die gute Nachricht für die schweizerische Klebstoffindustrie, Araldit, Construvit Geistlich, Sika, der Bauklebestoff, mit dem können Sie Häuser zusammenkleben, aber ich glaube, den haben Sie nicht verwendet, die konnte dann beseitigt werden. Und ich habe mir dann überlegt im Flugzeug, was ich das nächste Mal bei einer Sicherheitskontrolle sage. Stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie da einfach auf eine Landebahn, auf eine Piste marschieren können, ohne dass irgendetwas passiert. Da haben Sie einfach freie Fahrt, freien Durchmarsch, wenn einer da mal eine Bombe legt oder etwas. Also besorgniserregende Abgründe tun sich da auf. Und natürlich sorgte das für Verärgerung im Flieger. Es gab auch einige Auseinandersetzungen mit dem Kabinenpersonal, wobei die am wenigsten dafür können, selbstverständlich. Aber man muss hier immer auch die zuversichtliche, die positive Note setzen und die liegt eben darin, dass sich mit solchen Aktionen natürlich diese Klimaradikalinskis selber ins Abseits manövrieren, ad absurdum führen. Und sie sind sozusagen ein unfreiwilliger, nicht sonderlich attraktiv wirkender Augenöffner, dass eben die Leute, die durchaus noch Sympathien hätten für diese jungen Idealisten, wie es meistens schönfärberisch heißt, dass die dann zu ganz anderen Schlüssen kommen und sagen, nein, also mit diesem Theater wollen wir nichts zu tun haben. Wir sehen auch in den Medien zum Beispiel Alan Posener, der doch eher der Linken zuneigende Kolumnist der Welt, hat da kritische Worte gefunden. Dann in Hamburg selber die Innenstadt blockiert, verkehrsmäßig fast nicht zu durchdringen. Ein Ironman, ein Triathlon findet da am Wochenende statt. Ganze Heerscharen von durchtrainierten, jungen bis alten Teilnehmern sind da zu sehen. Der große Lauf, die Flucht vor der eigenen Midlife-Crisis vielleicht, die Flucht vor dem Nichts, der lange Lauf zu sich selbst, hier diese gestellten Körper, hochinteressant, ein psychologisches Massenphänomen, das wir auch einmal ergründen müssten in unserer Sendung. Schließlich kam ich dann doch an meinen Bestimmungsort an. Großartig beeindruckend, das Hamburger Rathaus, errichtet von der Bürgerschaft, stolz, unmonarchisch. Die Kaufleute haben gesagt, wir beugen unsere Knie nicht vor einem gekrönten oder gesalten Haupt, ähnlich wie die Eidgenossen. Man beugt sich nur vor der höchsten Macht, vor dem Allmächtigen, aber die ist nicht von dieser Welt. Und ähnlich stolz die Hamburger Kaufleute, die eben mit ihrer Hanse ein ja, in die Welt ausstrahlendes Freihandelsimperium aufgebaut haben. Und Sie kennen ja meine Meinung zum Freihandel. Das ist eine der ganz großen zivilisatorischen Urkräfte, also eine wunderbare Stätte. Und dort haben sich viele Prominente versammelt in einem prächtigen Saal. Eine Büste übrigens von Otto von Bismarck, dem Reichsgründer, der unweit von Hamburg ja eine Schlossbesitzung zur Familie sein eigen nannte, heute noch im Familienbesitz der Bismarcks. Und dieser große Realpolitiker, der schon in frühen Jahren weise war und realistisch dachte, natürlich hoch umstritten, auch in der Schweiz nicht unbedingt geliebt. Das war für mich so etwas die richtige Aura in diesem Saal, den gewürdigt wurde der sage und schreibe 95-jährige Politiker, langjährige Bürgermeister der Stadt Hamburg, SPD-Politiker, ein Jahrhundertzeuge aus einer ganz bedeutenden Familie von Widerstandskämpfern gegen das Naziregime, Klaus von Donani. Und man hat dieser Persönlichkeit hier die Ehre erwiesen. Und für mich war es natürlich eine ganz große Ehre, da dabei sein zu dürfen im Kreis der Freunde, im Kreis der Familie, im Kreis auch von einigen bekannten Gesichtern, unter anderem der ehemaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die mit Klaus von Donani offensichtlich freundschaftlich verbunden ist. Und Klaus von Donani hat eine brillante Rede gehalten, eine großartige Rede, in der er das Geschichtsbewusstsein angemahnt hat. Er hat die Zivilcourage, die Notwendigkeit, eben Nein zu sagen, in Erinnerung gerufen, an seinen Vater zurückgedacht, der eben damals gegen die Nazis auf die Barrikaden gegangen ist, andere Familienmitglieder, beispielsweise Dietrich Bonhoeffer, der eminente Pastor und Theologe, der sogar im Nazi-Konzentrationslager sein Leben lassen musste, allerdings in der Westminster Abbey dann auch heilig gesprochen wurde, Johannes von Donani. Der Sohn von Klaus von Donani war auch dabei, ein langjähriger Weltwoche-Redaktor und Außenpolitiker, ein Auslandkorrespondent. Ich habe mich sehr gefreut, Johnny von Donani hier in diesem Kreis zu sehen. Auch Journalisten waren dort, Journalisten, die erstaunlich kritisch auch über die aktuelle deutsche Außenpolitik gesprochen haben. Also ein sehr schöner Anlass. Und Klaus von Donani hat noch etwas anderes Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, man muss als Persönlichkeit, als öffentliche Person, als Mensch, letztlich als Bürger, die Wahrheit sagen. Und man muss die Wahrheit aussprechen, auch wenn gleichzeitig sogenannte Populisten die gleichen Wahrheiten sagen. Man dürfe sich die Wahrheit nicht von den Populisten wegnehmen lassen. Und dann gesagt, ja, zum Beispiel in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, seien seine Vorfahren der Meinung gewesen, dass es ein sehr ungerechter Friedensschluss in Versailles gewesen sei gegen Deutschland mit diesen Kriegsschuldparagraphen, der Demütigung Deutschlands, aus der dann dieser ganze Hexenkessel der Nazi-Dämonie sozusagen herausblubbern und herausexplodieren konnte. Und Donani sagte, wir waren gegen die Nazis, wir waren absolute Gegner, aber wir waren in dem Punkt auch der Auffassung, dass dieser Versailler Vertrag falsch ist. Und deshalb müsse man die Wahrheit auch aussprechen, selbst wenn sie einem den Applaus von der falschen Seite mit eintragen könne. Also ein Plädoyer für die Zivilcourage, für die Wahrheit und auch für Geschichtsbewusstsein. Natürlich Klaus von Donani mit seinem Buch «Nationale Interessen», kurz vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine formuliert, visionär, wie er dort diese komplexe außenpolitische Situation analysiert hat. Wir leben ja heute im Zeitalter der schrecklichen Vereinfacher, wo man uns quasi Mickey Mouse oder Hollywood-Varianten, Dr. Strangelove-Varianten der Geschichte vorlegt, so nach dem Muster, ja, der Lord Voldemort im Kreml ist an allem schuld und wenn der mal weg ist, dann haben wir Ruhe und Friede und Freude und Eierkuchen auf diesem Planeten. So ist es eben nicht. Und ich empfehle allen, die es noch nicht getan haben, lesen Sie das Buch von Klaus von Donani, «Nationale Interessen». Es ist überschaubar, es ist nicht sehr dick, aber es ist sehr, sehr gehaltvoll und eine absolut gewinnbringende Lektüre. Und bei diesem Vortrag habe ich dann sofort auch die Unannehmlichkeiten dieser Klimakleber und der Besetzung dieser Hamburger Pisten vergessen. Das hat dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Blicken wir in die Nachrichten, blicken wir in die Schlagzeilen. Die Bundesregierung stellt ihre China-Politik neu auf. viel Rauch und viel Wortgeklingel um erstaunlich wenig. Wichtig, wichtig, für mich eine gute Nachricht, die Bundesregierung hat sich nicht vom Moralismus davontragen lassen. Ähnlich wie der NATO-Gipfel in Vilnius scheint sich so etwas wie ein Realismus zurückzumelden, eine neue Nüchternheit, auch bei dieser China-Strategie. Sinngemäß, es passt uns nicht alles, was die Chinesen machen. Diese aggressive, subventionierte Unterbietung auch von Wettbewerbs- oder Mitwettbewerbern, Verstoß gegen internationale Handelsregeln, das wird ja beklagt von vielen Exporteuren, das ist nicht gut, aber wir wollen keine Konfrontation mit China, das bleibt ein wichtiger Handels- und Geschäftspartner für Deutschland. Wir versuchen allerdings in einigen brenzligen Industrien uns da etwas zu lösen. Und das ist eine gute Nachricht und man könnte sich eigentlich davon inspirieren lassen und den Deutschen sagen, ja, müsst ihr euch aber auch von den Amerikanern etwas emanzipieren. Und warum nicht? China und Deutschland zusammen in der Seidenstraße. Etwas die erdoganische Schaukelpolitik. Ich weiß, wenn man diesen Namen erwähnt, löst man gleich Schrecken aus und Angst und Zittern. Aber das ist nicht falsch, was der türkische Präsident macht. Er schaut für sein Land und macht nicht einfach die Politik der Russen mit. Er schaut auch nach westlicher Seite und die Deutschen müssen eben auch nach Westen und nach Osten blicken. Aber die gute Nachricht ist, dass man hier mit China weiter im Geschäft bleibt, falls sich China weiter von internationalen Normen entfernen sollte, wie das die Bundesregierung ausdrückt, dann müsse man entsprechende Maßnahmen treffen. Über allen Posenes Kommentar zu diesen Klimaradikalinskis und Klimaterroristen. Es geht ja zum Teil schon richtig gehend in eine Form von Terrorismus und Beschlagnahmung, Blockierung des öffentlichen Lebens hinein. Dieser kritische Kommentar darf auch als positive Nachricht festgehalten werden. Ebenfalls die interessanterweise dann plötzlich versöhnlichen Töne des ukrainischen Präsidenten Zelensky zu den ganzen Vorgängen in der NATO. Das zeigt natürlich, dass er irgendwo gemerkt hat, dass er irgendwo auch die Marionette des Westens ist, dass da eine Regie läuft oder ein Drehbuch, auf das er im Grunde gar keinen Einfluss hat. Also mein Eindruck ist vielleicht etwas, dass ihm das bewusst geworden ist. Die Zelensky-Fans in den Medien, der Paul Ronsheimer zum Beispiel, die schreiben dann da von einer großen Verlogenheit. Ja, er hat recht, das ist natürlich eine Verlogenheit und der Westen hat das immer wieder gemacht. Man hat Saakaschwili, dem damaligen Präsidenten der Georgiens, hat man Hoffnungen gemacht, man hat der Ukraine immer Hoffnungen gemacht und ihnen sozusagen zum Aufstand gegen die bösen Russen geraten. Und wenn sie es dann gemacht haben, hat man dann nie diesen Schwung sozusagen mit nachvollzogen. Und ein bisschen von dem scheint nun auch Zelensky zu realisieren. Kurzum, eine Ernüchterung. Vielleicht übertreibe ich etwas die Interpretation, vielleicht ist da etwas Wunschdenken bei mir drin, aber manchmal muss man auch dem Wunschdenken eine Chance geben. Fast jeder zweite Ukrainer will bleiben in Deutschland, eine repräsentative Umfrage. Und das ist eine wichtige Zahl, weil man gaukelt ihnen vor, die Ukrainer seien Kriegsvertriebene, Kriegsflüchtlinge und würden dann sofort wieder verschwinden, wenn der Krieg vorbei ist. Können Sie vergessen, da ist die Quote jener, die bleiben will, die schnellt nach oben. Am Anfang bei der letzten Umfrage waren das noch viel weniger, jetzt ist es fast jeder zweite. Und man hat auch festgestellt, dass die Geflüchteten aus der Ukraine lediglich 8-18% einen Job gefunden haben. Und bei diesen 18% sind auch Minijobs mitgezählt und Ausbildungen, die ja gar keine richtigen Arbeitsstellen sind. Also hier haben Sie sozusagen eine neue Anspruchsgruppe in Deutschland, was den Sozialstaat angeht. Und das ist natürlich bei uns auch genau mehr oder weniger das Gleiche. Große Berichterstattung nach wie vor über diesen Besetzungswechsel des Generalsekretariats in der CDU. Man spürt da bei den Establishment-Zeitungen, etwa in der Frankfurter Allgemeinen, eine gewisse latente Unzufriedenheit mit Merz. Man spricht es vielleicht nicht so deutlich aus, man möchte diesen Hoffnungsträger der Bürgerlichen, der Mittebürgerlichen da jetzt nicht durch allzu heftige Kritik in die Defensive bringen. Sie merken einfach, dass die ganze Berichterstattung in den deutschen Medien letztlich zutiefst politisiert ist. Alle scheinen da irgendwie zähneklappernd und schlotternd auf die AfD zu schauen und möchten ja nichts machen, was sozusagen die Politiker schwächt, die sozusagen im Establishment gegen die AfD quasi eine Brandmauer oder wie immer man das nennen will, bilden könnte. Und dieser Merz müsste ja im Grunde kritisiert werden, weil er gesagt hat, wir wollen eine CDU, die eben der AfD das Wasser abgräbt. Aber wenn sie das machen wollen, ja, dann müssen sie eben das machen, was Frau Merkel gemacht hat mit der Linken. Dann müssen, Merkel hat ja den Erfolg geholt, indem sie den Linken die Themen weggenommen hat. Einfach das Gleiche erzählt wie die Linken. Also haben die verloren und die CDU hat da Macht gewonnen und Mandate. Jetzt, wenn sie den Rechten die Wähler abgraben wollen, ja, dann müssen sie die gleichen programmatischen Vorschläge bringen als die AfD oder die gleichen Themen ganz massiv nach vorne bringen. Dann schwächen sie die AfD, wenn sie nur auf die Parteipolitik schauen. Das ist der entscheidende Punkt. Und die AfD hat natürlich im aktuellen politischen Wettbewerb Deutschlands den ganz entscheidenden Vorteil, dass sie aus Sicht jener, die ihr da in Umfragen die Stimme geben, das klarste Programm an den Tag legt. Die anderen haben zum Teil gar nicht solche klaren Positionen. Auch bei Merz weiß man es nicht. Er sagt zwar immer, er schimpft zwar immer über die Grünen, aber im Zweifelsfall stimmt er mit ihnen ab im Bundestag, möchte natürlich anschlussfähig bleiben, um sich einen Kanzlerposten da nicht zu verscherzen. Das ist eben das Problem dieser Machtkartelle. Und da kann eben die AfD dann eine Oppositionspolitik, eine Oppositionsrolle spielen. Aus Schweizer Sicht ist das sowieso nicht nachvollziehbar, das Theater, das hier veranstaltet wird. Im Grunde gibt es zwei Varianten. Entweder du verbietest die AfD, weil du sagst, es ist eine Nazi-Partei, die die Verfassung zertrümmern will. Dafür sehe ich aber keine Anzeichen und offensichtlich der Verfassungsschutz, der ja auf solches nur lauert, auch nicht, sonst hätten sie es schon längst gemacht. Und wenn du das nicht tust, ja, dann musst du sagen, okay, ihr seid jetzt dabei. Und da musst du sie doch einbinden und da musst du sie auch vielleicht regieren lassen, dort, wo das möglich ist. Da könnte ja auch das passieren, jetzt aus Sicht der AfD-Gegner, was wir bei den Grünen sehen, dass den Kompetenzeindruck, den die Grünen machen, nun nicht so berauschend ist, sondern im Gegenteil, dass die sich da an der Macht regelrecht entzaubern. Aber eben hier ein unglaublicher Eiertanz, eine Verklemmtheit, eine Verklemmung. Und vor diesem Hintergrund wirken die weisen Worte Klaus von Donanis auch etwas befreiend. Er sagt eben, man darf doch nicht sich die eigene Meinung oder die Wahrheit wegschlagen lassen, nur weil eine andere Partei, die man nicht mag, das Gleiche erzählt. Also nicht das Parteidenken muss doch im Vordergrund stehen, sondern die Sache in der Politik. Man muss an die Sache denken. Aber die deutschen Parteien, das ist mein Eindruck, die Politiker, also vor allem die Establishment-Politiker, die denken primär an ihre eigene Partei. Die denken gar nicht an die Wähler und an Deutschland, die denken an ihre Freunde. Das ist natürlich auch ein Vorteil, das merken die Deutschen ja auch. Und sie spüren, dass die AfDler sagen, ja, wir sind bereit, wir machen mit, wir gehen gerne in die Verantwortung. Also die wirken da viel pragmatischer und offener und die anderen wirken irgendwie vernagelt und verkachelt und das Ganze erzeugt dann eine etwas merkwürdige, gelähmte Gesprächsatmosphäre. Der Personalwechsel auch hier, übrigens 17 Milliarden Euro, 17 Milliarden Euro bezahlt Deutschland bis 2027 an die Ukraine, allein für die militärische Aufrüstung. 17 Milliarden Euro für die Ukraine, das ist Teil des Pakets. Diese Zahl habe ich in der Welt in ihrer Berichterstattung über diesen NATO-Gipfel gefunden. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, wie man hier also mit unglaublichen, mit gigantischen Zahlen letztlich operiert. Das Café Moskau in Berlin, glaube ich, Café Moskau soll umbenannt werden in Café Kiew. Das sind da die neuesten Schnapsideen, möchte man sagen, die da in Deutschland verbreitet werden. ist mir ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt in den Sinn gekommen, dem großen Schweizer Dramatiker, also Romulus der Große, letzter römische Kaiser, der da sozusagen das zusammenbrechende Imperium noch irgendwo begleiten muss mit seinen Hühnern und auf seiner Privatfarm. Und Romulus der Große sagt irgendwo, wir pfeifen dermaßen aus dem letzten Loch, dass wir die Welt nur noch als Komödie ertragen. Und ich weiß, möglicherweise geht es vielen von Ihnen nicht anders. Das ist auch ein Eindruck, den ich hier gelegentlich habe. Dann habe ich in der Welt noch einen Leitartikel entdeckt von einem Peter Huth über die AfD unter dem Titel «Die Undeutschen». Er versuchte den Nachweis zu erbringen, dass die AfD noch überhaupt nichts zustande gebracht habe, die eigentlich unfähigste Partei sei. Er muss dann zwar einen Storykiller am Anfang einbauen. Er sagt, ja gut, die anderen haben die AfD auch immer isoliert und geschnitten und dagegen gestimmt, einfach weil es von der AfD kommt. Das ist natürlich ein entscheidendes Argument, wenn eine CDU einem vernünftigen Vorschlag der AfD einfach nicht zustimmt, weil er von der AfD kommt, hat sich die CDU von der Sachlichkeit verabschiedet. Da können Sie ja nicht der AfD den Vorwurf machen, dass sie als Nicht-Mehrheitspartei, als Minderheitspartei nichts bewegt. Aber das wird hier als zentrales Argument genommen, um den Nachweis zu erbringen, dass diese Partei eigentlich völlig unfähig ist. Und dahinter steckt dann nichts anderes als die Beleidigung ihrer Wähler und der Vorwurf, dass Leute, die offenbar in Betracht ziehen, die AfD zu wählen, nicht ganz bei Trost sind. Und ich möchte mich da nicht zu sehr in die deutschen Innereien einmischen, aber etwas kann ich Ihnen sagen aus schweizerischer Erfahrung. Wenn Sie einfach mit dieser primitiven Form der Wählerbeschimpfung und Wählerverachtung operieren, dann werden Sie einer Partei wie der AfD oder einer Oppositionspartei, von wo auch immer, bestimmt nicht gerecht werden. Also auch wenn Sie die Wähler bzw. die Partei als undeutsch bezeichnen, ja, dann bezeichnen Sie auch all die Wähler als undeutsch, ein pauschales, arrogantes Urteil der totalen Herablassung, der für mich einen Mangel an demokratischem Bewusstsein seitens dieser Leitartikel-Journalisten offenbart. Das sind erschreckende Abgründe, aber selbstverständlich würden diese Leute das natürlich völlig von sich weisen und sagen, nein, nein, ich bin ein Gralshüter der Demokratie, dabei machen sie das Gegenteil. Aber auch hier bleiben wir beim Positiven. Das sind halt komplexe Prozesse jetzt. In Deutschland findet sozusagen die Demokratie wieder statt. Man hat Auseinandersetzungen, man reibt sich aneinander, man streitet. Die Machtkartelle wollen das mit Ausgrenzung zum Verschwinden bringen, das wird aber nicht funktionieren. Und deshalb ist die ganze Entwicklung, so schmerzhaft, verkrampft und verklemmt und unangenehm sie scheinen mag, eben doch der erste Schritt hin zu einer Pluralisierung und letztlich Verbreiterung und Vervielfältigung, Pluralisierung auch des demokratischen Betriebs in Deutschland. Und ich sage hier gerne zum Schluss bei allem Bewusstsein mit Klaus von Donani, dass in der deutschen Geschichte schon viele Abgründe aufgerissen worden sind. Ich habe ein Vertrauen, dass eben diese Bundesrepublik ein bewundernswert stabiler Staat ist mit stabilen Institutionen und vernünftigen deutschen Bürgern, die eben ein mündiges Urteil haben, auch nicht permanent bemuttert und da vorgekostet werden müssen, von den Journalisten belehrt werden müssen, wie Patienten oder Unmündige. Und hier ist die Verankerung des Demokratischen ist sehr stark ausgeprägt, wenn Sie mich fragen, stärker ausgeprägt als bei einigen dieser Meinungsgeneräle und Meinungshelden, die sich da in den Medien gelegentlich in Szene und in Pose werfen. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Verabschiede mich jetzt aus Hamburg, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und werde dann nächste Woche wieder aus vertrauten Gefilden in der Schweiz senden. Aber das Schöne am Journalistenberuf besteht eben auch darin, dass man sich in unterschiedlichen Geländekammern fortbewegen darf. Machen Sie es gut, bis bald, bleiben Sie zuversichtlich und kritisch.